Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Die Psalmen, eine Sammlung von Liedern und Gebeten aus vergangener Zeit. Hat dieses Buch uns heute noch etwas zu sagen? Wie können wir sie heute noch verwenden? Und welche Schätze und Weisheiten können wir in diesem Buch entdecken? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in das Buch der Psalmen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Wir haben wieder eine nette Gesprächsrunde heute vor uns. Das, was uns beschäftigen wird, sind Psalmen, die über die Vergangenheit, die Geschichte, Israels Erfahrungen reden. Meine Gesprächsteilnehmer sind, ich beginne zu meiner Rechten, der Joel und die Sarah. Zu meiner Linken habe ich die Carmen, den Alejandro und ich bin René und werde das Gespräch heute leiten. Bevor wir beginnen, möchte ich mit euch gerne noch beten. Unser großer Gott, danke, Herr, dass wir uns wieder vor dir beugen dürfen, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen, dass wir aus den Psalmen lernen dürfen. Danke, Herr, dass du damals weise Männer inspiriert hast, ihre Erfahrungen, ihre Gedanken, auch ihre Herausforderungen niederzuschreiben und dass wir heute noch daraus lernen können. Hilf uns bitte, wenn wir jetzt durch verschiedene Psalmen durchgehen, sie recht zu verstehen, gute Lehren daraus zu ziehen und die auch in unser Leben richtig zu übertragen. Leite du unsere Gedanken durch deinen Geist. Sei auch mit unseren Zuhörern, mit unseren Zuschauern, dass auch sie gesegnet werden durch das, was wir hier miteinander besprechen. Amen. Lektionen aus der Vergangenheit ist das Thema der zurückliegenden Woche. Und bevor wir dann die ersten Lektionen der Vergangenheit in den Psalmen miteinander lesen, würde mich interessieren, wie wichtig euch vergangene Erfahrungen sind. Vielleicht gibt es hier jemanden, der Tagebuch schreibt. Das wäre auch interessant. Einfach mal grundsätzlich die Frage, was bedeutet euch eure Vergangenheit?
Also ich würde heute nicht da stehen, wo ich stehe, wenn nicht vergangene Dinge passiert wären in meinem Leben, in unserem Leben als Familie. Und deswegen schreibe ich mir die Dinge ziemlich gerne auf. Nicht ausführlich, nicht groß oder so, aber manchmal auch einfach stichpunktartig oder einfach Gedanken, die mich irgendwann mal beschäftigt haben. Phasen, wo es mir sehr gut gegangen ist, wo ich einfach gesagt habe, danke Gott. Und dann gab es auch Phasen, wo die sehr herausfordernd waren. Dann waren das halt andere Ausdrücke. Nicht immer mit einer Antwort drauf, aber zumindest, ich habe es mal festgehalten.
Liest du das später dann auch wieder?
Ja.
Tatsächlich?
Ja. Mhm.
Ich muss sagen, ich bin vom Denken her eher einer, der in der Zukunft lebt. Aber ich glaube, dass wir alle ein Produkt unserer Vergangenheit sind, da wo wir jetzt stehen, eine Entwicklung dessen, was wir erlebt haben.
Ja.
Ich denke, dass eben die vergangenen Erfahrungen ermöglichen uns, besser Einfluss zu nehmen auf die Zukunft, weil wir dann einen größeren Überblick haben. Wir können Dinge besser einordnen, haben teilweise Freude über das, was in der Vergangenheit passiert ist und teilweise auch Trauer, weil wir es vielleicht hätten vermeiden können. Aber wie auch immer die Erfahrungen waren, sie machen uns zu der Persönlichkeit, die wir sind.
Ich glaube, wir sind auch so geschaffen. Also unser Gehirn funktioniert auch so. Ich kann das immer wieder erweitern. Ich kann was erkennen. Deswegen ist als Kind ist man einfach noch viel neugieriger. Und das baut viel mehr aus. Und mit allem, was ich entdecke, lerne ich dazu. Und das nehme ich hoffentlich dann mit auch in meine Zukunft.
Soll nicht umsonst gewesen sein, die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also ich muss sagen, ich stelle fest, je älter ich werde, desto mehr verschiebt sich der Fokus. Am Anfang, gerade je jünger man ist, habe ich den Eindruck, desto weiter blickt man so in die Zukunft. Was will ich mal werden, beruflich? Wie will ich mal leben vielleicht? Was für ein Haus will ich mal haben? Oder will ich verheiratet sein? Wie viele Kinder will ich haben? Ist mehr so der Blick nach vorne. Je mehr man im Leben schon erreicht hat, je mehr schon hinter einem liegt, desto mehr denkt man auch an das Zurückliegende. Das fällt mir in der letzten Zeit immer stärker auf. Ich bin jetzt jenseits der 40 inzwischen und muss sagen, die Hälfte meines Lebens, statistisch zumindest, die habe ich jetzt hinter mir. Und ich merke tatsächlich, ich blicke mehr zurück, frage mich auch viel mehr, was kann ich daraus lernen für die Jahre, die noch vor mir liegen. Und stelle fest, was ihr auch deutlich gesagt habt, also ohne die Vergangenheit wäre ich nicht, was ich bin. Kein Mensch ist einfach so im Vakuum entstanden. Da ist eine Geschichte, die ihn geprägt hat. Und so war es auch beim Volk Gottes, bei Israel. Schauen wir uns das mal an. Gehen wir rein in Psalm 78. Wir lesen dort nur die Verse 3 bis 8 und wollen uns dann die Frage stellen, wie wichtig denn solche Erfahrungen mit Gott sind, wie wir damit umgehen sollten. Joel, darf ich dich bitten, zu lesen. Psalm 78, Verse 3 bis 8.
Ja. Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verfehlen, ihren Söhnen und der zukünftigen Generation erzählen, die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, damit die künftige Generation sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten, und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten, damit sie auch Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten, damit sie nicht würden wie ihre Väter, eine widersetzliche und widerspenstige Generation, eine Generation, deren Herz nicht fest war und deren Geist nicht treu war gegen Gott.
Wie Dankeschön. Diese, ja. Dankeschön. Mhm. Also hier haben wir einleitend vielleicht so Grundgedanken zur Rückschau. Warum überhaupt? Auch solche Psalmen, die wir jetzt in der Woche betrachtet haben. Wofür sind die da? Und wenn ich mir das hier anschaue, Vers 6, Vers 7, Vers 8 beginnt alles, in meiner Übersetzung zumindest, mit dem Wort damit. Es gibt eine Zielsetzung, warum wir solche historischen Psalmen haben. In euren eigenen Worten, wie würdet ihr das zusammenfassen? Wozu der Rückblick?
Hier kommt sehr stark heraus, dass eben auch für die Nachkommenschaft Lehren weitergegeben werden sollen. Es ist so, wir vergehen. Unser Leben ist einmal zu Ende, aber es gibt wieder neue Generationen. Und Gott hat den großen Überblick von Anfang bis Ende. Und es steht hier auch so schön, damit auch die Nachkommen ihre Hoffnung auf Gott setzen, dass sie ihn nicht vergessen, dass sie seine Gebote halten. Und das ist ja ein ganz konkreter Auftrag. Und in pädagogischen Kreisen nennt man diesen Abschnitt auch sozusagen den Schulpsalm. Ich habe das schon öfter gehört, das ist ein Schulpsalm sozusagen. Absolut. Wo man sich einfach auch in adventistischen Schulen bemüht, der nächsten Generation Werte aus der Bibel weiterzugeben und natürlich auch im Elternhaus.
Das erinnert ja auch an die Erfahrung, die wir am Anfang des Richterbuches lesen, dass die erste Generation, die Gott und die Wunder noch kennengelernt, erlebt hat, und die nächste Generation, die es von den Vätern gehört haben, treu geblieben sind. Die, die dann aufgekommen sind und das nicht mehr kannten und nicht mehr hörten, sind abgefallen.
Mhm. Das Interessante, wenn du das jetzt gerade erwähnst, Richter Kapitel 2, dort heißt es ja eben, diese Erfahrung war so entscheidend. Ja. Und die nächste Generation hatte zwar noch die Gebote und auch das Gesetz Gottes, und das ist auch richtig, und sie sollen auch in ihnen wandeln, aber diese Herzenserfahrung, diese lebendige Begegnung mit Gott, die fehlte der zweiten Generation. Und hier finde ich genau das Gleiche wieder. In Vers 7 heißt es, dass der Appell Gottes ist, dass sie ihr Vertrauen auf Gott setzen mögen. Und weiter unten im Vers 8 heißt es dann, aber ihr Herz war nicht fest. Und die Gebote sind da, die Gesetze sind da, und sie können eine gute Weisung sein für Israel. Das finden wir in den ganzen Psalmen immer wieder. Aber Gott ist nicht zufrieden nur mit der, ich sag mal, mit dem Gerüst, mit den Leitplanken, sondern das Herz seines Volkes. Und danach sehnt er sich. Und diesen Tenor finden wir in diesem Psalm ja immer wieder auch durchkommen.
Mhm, danke.
Ich finde auch dieses Familiäre ganz wertvoll. Von wem nehme ich denn eine Weisung an? Oder wie kommt etwas rüber? Ist das jetzt mein Vater, der was zu mir sagt? Oder ist das irgendein Lehrbuch? Oder wie ist das auf mich angepasst oder zugeschneidert? Manches ist einfach so allgemein, das wird für mich gar nicht passen. Aber der, der mich kennt, der weiß, wie es richtig ist. Da muss ich nicht viel, also da kann ich vertrauen.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist ganz wertvoll. Ich habe jetzt gerade vor kurzem ein Buch gelesen, da ist dieser Umkehrschluss, dass die jetzige Generation eher darauf vertraut, was das Internet sagt, als das, was ihre Eltern sagen, weil die sind ja veraltet.
Ja.
Und einfach diese Überlegung, würde ich auf die Straße gehen und irgendwen fragen nach einem Rat, der für mich ganz persönlich wichtig ist, ist ganz, für mich ist es ganz logisch. Ich nehme doch jemanden, der mir nahe steht, den ich vertraue, wo ich weiß, der meint es gut mit mir. Und da diese nahe Beziehung, die möchte ja Gott auch haben.
Richtig.
Was ich da auch noch sehe, ist einfach, es geht ja nicht darum, irgendwas weiterzugeben, sondern die Ruhmestaten des Herrn, seine Macht, seine Wunder, die er getan hat. Und ich glaube, das ist auch für uns, also bei mir dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, aber dass ich dann auch diese Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, irgendwann der nächsten Generation weitergebe. Vielleicht dadurch meine Kinder dazu motiviere, auch auf Gott zu vertrauen, weil ich als ihr Vater auch Erfahrungen mit Gott gemacht habe.
Mhm. Ich sehe noch ein weiteres Ziel in dem letzten der gelesenen Verse, Vers 8. dass es einfach nicht passiert, widerspenstig zu werden. Offenbar ist ein Mangel an Erfahrungen Grundlage für Rebellion. Und diese Rebellion kann vermieden werden, wenn man weiß mit, wie du jetzt gerade sagtest, Joel, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat. Warum sollte ich gegen einen so mächtigen Gott rebellieren? Ich habe doch gar keine Chance. Gegen einen so liebevollen Vater, das kann mir doch bei keinem besser gehen als bei ihm. Die vergangenen Erfahrungen werden mir dort helfen. Jetzt könnte man sagen, okay, das hier, die Psalmen, wir wissen nicht genau, wann der jetzt hier geschrieben wurde von Asaf, aber wir wissen, es ist etwa die Zeit von David gewesen. Da gibt es schon einige Erfahrungen, auf die man zurückblicken kann. Es gab dann noch einige in den nächsten Jahrhunderten, die dazugekommen sind. Wir sind davon aber schon sehr weit entfernt. Wir leben heute in einer ganz anderen Kultur. Wir haben heute eine ganz andere Lebensweise auch. Ja, Internet zum Beispiel ist heute einfach ganz wichtig. Die Technisierung, die wir erlebt haben und so weiter. Wie viel können wir denn dann überhaupt noch lernen aus Wüstenerfahrungen oder aus diesem kleinen Land Israel dort im Nahen Osten, aus einer Zeit und Epoche, die so fern von unserer ist?
Also ganz platt gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Mhm. Also der Mensch ist der gleiche geblieben und die Probleme, mit denen er sich beschäftigt oder die einem begegnen, bleiben die gleichen, die Kernprobleme. Es hat vielleicht ein anderes Gewand, aber die Basis ist, glaube ich, immer die gleiche.
Das würde ich gerne unterstreichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Psalm 78 noch ein paar andere Verse rausnehme, zum Beispiel den Vers 34. Ich finde, das ist eins zu eins das Problem von uns Menschen beschreibt, seit Anfang bis Ende. Ja. Das heißt, wenn er den Tod unter sie brachte, suchten sie Gott und fragten wieder nach ihm. Wir rufen Gott dann an, wenn die Sünde wehtut bei uns.
Genau.
Aber die Wurzel des Problems ist nicht, dass wir gerne so gerne Gott haben wollen, sondern das Problem ist unser Egoismus.
Ja.
Wir wollen Gott verwenden, benutzen für unsere Zwecke. Und dann weiter unten heißt es, ihr Herz hing nicht fest an ihm. Also er entlarvt eigentlich selbst diese Absicht, die manchmal auch religiös rüberkommt, dass wir Gott gerne wieder haben wollen, dass es eigentlich ein Deckmantel ist dafür, dass sie in ihrem Herzen gar nicht wirklich bei Gott sind. Aber die Sünde tut einfach weh. Ja. Und dann wollten sie wieder irgendwie, dass Gott sie rausholt aus diesem ganzen Leid. Gott gedachte ihrer, er schickte ihnen einen Erlöser. Aber es heißt, sie betrogen ihn und sie schmeicheln Gott, aber sie lieben ihn nicht. Mhm. Und ich finde, das ist das Problem, die Selbstbezogenheit des Menschen seit Anfang an. Und ganz ehrlich, in unserer säkularen Gesellschaft heute, in einer I-World, in einer Zeit des so exzessiven Authentizismus, Individualismus, jeder ist sein eigener Gott. Und die einen machen es, indem sie sich absolut selbst verwirklichen, die anderen machen es, indem sie sich vielleicht auch religiös hinter gewissen Formen oder so verstecken. Aber im Grunde genommen ist es so derselbe Ich, was auf dem Thron steckt. Ne? Also finde ich total relevant bis heute.
Die Menschen ändern sich nicht und von daher können wir immer noch lernen aus dem, was Menschen früher an Kämpfe hatten oder an...
Und ein Punkt ist auch, dass Gott sich eben nicht ändert, egal ob das zur Zeit des Volkes Israels war oder heute. Und ich finde auch zum Beispiel der Vers 38 ist einer der schönsten Verse in diesem Psalm, wo doch auch viele Missetaten des Volkes dargestellt werden. Aber in Vers 38 heißt es einfach, er aber war barmherzig und vergab die Missetat und vertilgte sie nicht und wandte seinen Zorn oft ab und ließ nicht seinen ganzen Zorn gehen. Und das hat damals gegolten und das gilt auch noch heute.
Also die Protagonisten, um die es geht, nämlich Gott und Mensch, haben sie nicht verändert.
Ja.
Die Kultur mag sich verändert haben, die Lebensweise mag sich verändert haben, aber nicht die Person, um die es geht. Und deshalb können wir uns ja auch heute immer noch mit den Geschichten der Bibel identifizieren, können immer noch mit einem Josef mitempfinden oder mit seinen Brüdern, mit einem Daniel in seiner hohen Verantwortung, mit einem Paulus, der so eine radikale Bekehrung erlebt und so weiter. Ja, das war eine andere Kultur, aber das waren Menschen wie du und ich. Und das macht ja auch, wie ich finde, gerade die Psalmen so besonders, weil wir einen Einblick in das Herz der Menschen erlangen und auch in das Herz Gottes an etlichen Stellen hier. Also Psalm 78, überschrieben ist das eine Lektion übrigens mit dem Titel Gottes unaufhörliche Treue, spricht davon, ihr habt jetzt die Verse auch schon weiter hinten noch mit rausgegriffen, Gott, derjenige, der sich nicht ändert, der immer wieder gnädig ist, der immer wieder nachgeht. Wenn wir uns das so anschauen in der Geschichte Israels, als letzte Frage noch zu diesem Psalm. Manche sagen dann gerne, das Volk war immer untreu, Gott aber immer treu. Würdet ihr das auch so sehen? Das Volk untreu, aber Gott immer treu?
Ja, das Volk hatte zumindest seine Probleme mit der Treue. Also ich würde nicht sagen, sie werden permanent untreu, aber man, es kommt schon sehr markant raus. Mhm. Ne?
Ich finde interessant, dass oft die Schreiber der Bibel, die selber als Gottesmänner auch dargestellt werden, wie zum Beispiel der Prophet Daniel, ja, dass er sich eigentlich mit den Sünden seines Volkes voll identifiziert, obwohl er selbst ein Mann ist, von dem keine Sünde berichtet ist in der Bibel. Mhm. Erstens, er war sich trotzdem seiner Erlösungsbedürftigkeit bewusst, aber wenn er ein Bußgebet spricht, dann spricht er immer von wir und nicht, die anderen waren ja so böse und ich war dir ja eh immer treu. Warum muss ich jetzt in Babylon sein? Und das ist interessant, weil es geht wirklich auch um ein größeres Ganzes. Natürlich, der Mensch wird persönlich erlöst, wie er zu Gott steht, das ist relevant. Aber man ist auch in einer Gemeinschaft, in einem Volk oder in einer Gemeinde, wie wir heutzutage. Und ich glaube nicht, dass es die richtige Einstellung ist, wäre zu sagen, ja, ich bin ja ganz anders, aber meine Glaubensgeschwister, die sind wirklich untreu und so. Also die Glaubensmänner machen es uns nicht so vor, Mose auch nicht und zeig Daniel mich. Nicht. Und, ja.
Also vielleicht der Schluss des Psalms, ich finde, der ist total spannend. Die Geschichte von diesem Psalm geht ja quasi vom Auszug von Ägypten, also die Patriarchengeschichte bis hin zu David. Und wenn man das alles mal anschaut, da gibt's so viel, was das Volk quasi falsch gemacht hat, sprich, wo wir uns auch mal im Spiegel auch wiedererkennen können. Aber der Schluss finde ich echt gewaltig, weil da erwacht Gott plötzlich. Obwohl davor geistliche Halbherzigkeit war, falsche Götter und so weiter. Und dann heißt es, Gott erwacht, also er bleibt treu, trotz der ganzen Geschichte, die da war. Und dann heißt es, er beruft jemanden, nämlich den Knecht David. Und das endet dann quasi mit dem David. Er wird sein Volk weiden, mehrere Male. So der Hirte, dieses Hirtenmotiv kommt dann dadurch. Mhm. Aber wir wissen aus der Geschichte Israels, dass selbst nach David es nicht besser geworden ist. Mhm. Und deswegen finde ich es interessant, dass die Geschichte Gottes hier nicht aufhört und auch später nicht aufhört, sondern dass er einen wahren Hirten schicken wird, der sein Volk wirklich weiden wird. Aus der Linie Davids. Und das, finde ich, ist der größte Treubeweis Gottes, dass Gott immer treu ist. Und das finde ich so spannend bei den Psalmen, dass bei den Psalmen immer Gott am Ende so einen Hint, einen Link, einen, ich werde, auch wenn es nicht alles hier bei euch so glatt hinhaut, ich lasse euch nicht im Stich. Mhm. Ich werde jemanden senden und der wird euch weiden. Mhm. Und das ist, finde ich, auch hier total schön, wie da eigentlich der Ausblick nach vorne gegeben wird.
Das auch zeigt, dass wir das große Ganze sehen müssen, das große Bild. Denn man könnte durchaus sagen, Gott war nicht immer treu. Die Generation, die er aus Ägypten rausgeführt hat, den er versprochen hat, ich führe euch nach Kanaan, ist dort nicht angekommen. Was auch richtig so war, Gott war gerecht. Diese Leute hatten es nicht verdient. Er wollte sie hinführen. Sie haben nicht mitgemacht. Ihre Kinder haben es dann erlangt schließlich. Aber wenn man das große Ganze ansieht, eben nicht nur eine Generation ist vielleicht über Gott beschwert, sondern insgesamt die Linie, in der Gott führt, der Hirte, der für sein Volk ist, wird klar, er lässt nie locker, er geht immer wieder nach. Und wenn es 40 Jahre dauert, dauert es 40 Jahre. Und wenn es 400 Jahre sind, dauert es 400 Jahre. Aber am Ende werden seine Pläne verwirklicht. Und das ist auch das Schöne irgendwie an den verschiedenen Psalmen. Es gibt immer die Hoffnung, am Ende wird alles gut, auch wenn es länger dauert, als wir uns vielleicht erwartet haben. Lassen wir den hinter uns, im Psalm 78, und kommen zu einem anderen. Kommen wir zu Psalm 106. Da habe ich jetzt einige ausgewählte Verse, die wir miteinander lesen wollen. Psalm 106. Carmen, würdest du Verse 12 und 13 lesen? Fangen wir damit mal an, Vers 12 und 13.
Da glaubten sie an seine Worte und sangen sein Lob. Aber sie vergaßen bald seine Werke. Sie warteten nicht auf seinen Rat.
Okay, merken wir uns einfach, heute wird gelobt, morgen ist schon wieder vergessen, ja? Dann Verse 21, 22, Alejandro, bitte.
Sie vergaßen Gott, ihren Heiland, der so große Dinge in Ägypten getan hatte, Wunder im Lande Hams und schreckliche Taten am Schilfmeer. Mhm.
Und Sarah, bitte noch Verse 41 bis 43.
Und gab sie in die Hand der Heiden, dass sie über sie herrschten, die ihnen Gram waren, und ihre Feinde ängsteten sie, und sie wurden gedemütigt unter ihre Hände. Er aber errettete sie oftmals, aber sie erzürnten ihn mit ihrem Vornehmen und wurden wenig um ihrer Missetat willen. Mhm.
Oft rettete er sie, heißt es hier bei mir in Vers 43. Und wenn wir jetzt 44 noch lesen würden, würden wir sehen, immer wieder sieht er an ihr Elend. Also wir haben so einen ständigen Kreislauf, dieses ständige Auf und Ab, das ja, ich glaube, in keinem Buch so schön ausgedrückt wird wie im Richterbuch. Sie vergessen ihn, er rettet sie, dann geht es so lange gut, wie der Richter lebt, der stirbt, sie fallen wieder ab. Ein ständiges Hin und Her. Jetzt erklärt mir bitte, soweit man sowas erklären kann, wie ist das möglich? Irgendwann müsste es doch mal möglich sein, dass man zurückschaut und sich sagt, es lohnt sich nicht abzufallen, oder? Was ist da los gewesen?
Es ist irgendwie, glaube ich, so irgendwie tief in uns drinne, seitdem wir die Mitte unseres Lebens verloren haben, ganz am Anfang schon, dass wir versuchen, diese Mitte unseres Lebens irgendwie zu füllen, und wir füllen sie mit uns selbst. Sehen wir schon beim Turmbau zu Babel, wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen die Mitte unseres Lebens sein. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte durch. Und bis heute versuchen wir irgendwo aus verschiedensten Dingen unsere Identität zu ziehen. Wir können auch gute Sachen hernehmen und sagen, wir machen das zu einem absoluten Wert und versuchen daran, Zufriedenheit, Glück und auch Hoffnung im Leben zu finden. Und das geht so lange, bis uns das jemand wegnimmt. Und dann merken wir plötzlich, entweder bekommen wir Angst oder wir werden zornig auf diesen Menschen, weil sie uns das wegnehmen, an dem wir uns geklammert haben, was plötzlich die Mitte unseres Lebens wird. Und das wird so lange der Fall sein, bis wir nicht merken, also bis wir die wahre Mitte, nämlich Jesus Christus, der uns verloren gegangen ist, bis wir ihn finden, weil er sagt, am Kreuz zeige ich dir, dass du mir alles wert bist. Und ich zeige dir auch am Kreuz, wohin eigentlich die Sünde führt, also dass es mich ans Kreuz bringt. Und ich glaube, wir werden so lange eben diese Wurzel dieses absoluten Geltungsbedürfnisses, wer sein zu wollen, diese Selbstbezogenheit, das wird so lange drin sein, bis wir wieder unserer Bestimmung nachkommen und Jesus Christus begegnen und er uns zeigt, wer wir eigentlich wirklich sind, geschaffen auf Gott hin und gewollt.
Ja. Bilde, ja.
Und somit kommt immer wieder das Hin und Her, weil wir auch abrutschen können von diesem Blick vom Kreuz.
Ja.
Ich glaube, manchmal ist es gefährlich, wenn man nur irgendein Beispiel, und wir lesen das so oft, und wenn man so von außen liest, diese Geschichte, dann denke ich, wie kann man jetzt, haben sie schon das herausgefordert und das, und Gott zeigt sich in der Säule und so gewaltig, ja. Wie kann man denn da so daneben treten? Aber sobald wir das schwenken und auf uns schauen, wie oft haben wir unsere Lieblingssünden und Gott vergibt uns so oft und er ist so gnädig, und sobald wir ein bisschen Oberwasser haben, zack, sind wir schon wieder drin und wir scheinbar lernen wir nicht. Aber ich glaube, es ist einfach dieser ständige Kampf. Und das schaut von außen vielleicht viel leichter aus, als wenn es dann persönlich wird. Und ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Baustellen. Und manches ist für einen selber, wo man wirklich denkt, warum arbeitet er so lange an diesem Problem? Das ist doch überhaupt kein Problem. Aber ein anderes ist dann wirklich, ja, je nachdem, wie man halt gestrickt ist, was einen selber betrifft.
Ich sehe halt hier, dass immer das Problem ist, sie vergessen immer, was Gott für sie getan hat. Das ist ganz markant und das wiederholt sich die ganze Zeit. Ich stelle mir auch die Frage, hat das Volk Israel dann Gott gesucht, wenn sie ihn gebraucht haben, um dann wieder erlöst zu werden und dann schnell wieder vergessen, oder hatten sie permanent diese Beziehung zu ihm? Und ich glaube, das war nicht der Fall. Und das wäre aber vielleicht eine Lösung, um uns davor zu bewahren, immer wieder zu vergessen.
Da gibst du schon eine gute Antwort auf meine nächste Frage, die wäre gewesen, ich stelle sie einfach trotzdem nochmal, was können wir denn tun, damit wir nicht die gleichen Fehler machen? Du hast schon gesagt, Kam, dass wir, wenn wir auf uns schauen, doch auch erkennen, vielleicht bei Lieblingssünden, dass das so ein ewiger Kreislauf ist, ja, was es nicht sein sollte und nicht sein müsste. Wir müssen also vergangene Erfahrungen in Erinnerung behalten. Wir sollen nicht immer wieder in die gleichen Fallen treten. Was würdet ihr sagen, was braucht es noch, damit wir, wenn wir bei uns vielleicht so einen Kreislauf sehen oder in unserer Gemeinde solche Kreisläufe sehen, dass wir das durchbrechen?
Ich denke, das Vergessen von all dem, was Gott für uns getan hat, das macht uns zum einen undankbar und zum anderen unzufrieden. Und das sehen wir auch beim Volk. Ständig gibt es irgendeine Unzufriedenheit, irgendeinen Grund findet man, um sich zu beschweren. Und ich glaube, wenn wir da bewusster Zufriedenheit ausleben würden und Gott viel mehr danken würden, dann wären wir auch hier mehr geschützt. Weil wenn wir schauen, was Gott für uns in unserem persönlichen Leben getan hat, dann haben wir so viele Gründe, dankbar und zufrieden zu sein. Und es gibt auch an anderen Stellen im Psalmen so diese Stellen, jetzt sei nun zufrieden, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes getan und so. Und ich glaube, die Vergesslichkeit ist wirklich ein Übel, weil sie uns unzufrieden macht. Also Dankbarkeit und Zufriedenheit.
Ich habe mir vorgenommen, wenn ich bete, dass ich, oft bittet man einfach um das, was man braucht und die Bedürfnisse und so weiter, aber dass ich auch immer ganz fix als Punkt den Dank habe. Und da brauche ich dann vielleicht manchmal eine Zeit, um einfach zu reflektieren, was hat Gott alles getan. Und dann kommen aber diese ganzen Dinge, wo ich eigentlich merke, okay, da hat mich Gott gesegnet, da war Gott bei mir und so weiter. Und ich glaube, wenn wir es lernen zu danken oder es uns zur Gewohnheit machen, dann vergessen wir nicht so schnell, was Gott für uns getan hat. Und so markante Dinge schreibe ich, wie du, Alejandro, auch dann teilweise auf. Und zufällig lese ich es dann ab und zu wieder mal und man erinnert sich dann dran.
Ich denke da an Leidenschaft, wenn ich jetzt so nachdenke, es gibt Leidenschaftskiller, ja, also die töten unsere Beziehungen und man kann irgendwie noch in einer Beziehung sein, aber irgendwie ist die Leidenschaft weg. Und es gibt aber auch Dinge, die Leidenschaft halt wachsen lassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist einfach ein Ausdruck von Liebe. Und dieser Ausdruck von Liebe, der kann so ganz unterschiedlich sein, aber Leidenschaft wird dann wachsen, wenn jemand sozusagen einem anderen einen Ausdruck von Liebe schenkt und zeigt. Und das macht dann irgendwie was. Ja, also wenn ich dann hier so diesen ersten Vers lese bei 106, danke dem Herrn, er ist freundlich, seine Gnade währet ewiglich. Sein Ausdruck von Liebe, den zeigt er einfach in Jesus Christus. Er kommt auf unsere Augenhöhe. Gott ist sich nicht zu schade, dort oben zu bleiben, sondern er überwindet einfach alle Schranken, die er irgendwie zu überwinden hat und sagt, ich komme zu euch, ich lasse euch nicht im Stich, ich gebe euch nicht auf. Und ich komme zu den Kindern und die Kinder kommen zu mir. Und wenn die Erwachsenen sagen, ach, lasst die Kinder mal weg mit euch. Nein, kommt zu mir, ich liebe euch. Da wird Leidenschaft entfacht. Da gibt es Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, am Rand der Kirche, am Rand der Gemeinde sind, die ausgegrenzt werden. Und Jesus sagt, ich möchte zu euch kommen. Das sind jene, die die anderen so ein bisschen komisch anschauen. Jesus sagt, ich möchte mit dir an einem Tisch sitzen und essen. Wollt ihr nicht auch kommen? Oh, nee, lieber nicht. Und dann sagt Jesus, ich zeige euch einfach, hey, da ist Liebe und das weckt Leidenschaft. Ich meine, denk mir, Zöllner und Sünder, die waren so gern bei Jesus. Ich dachte mir, die Pharisäer, die waren überhaupt nicht gern bei Jesus. Ne? Also irgendwas muss da gewesen sein. Aber die Leidenschaft ist da bei denen geweckt worden, durch Liebe. Und das Größte, was er gezeigt hat, ist die Liebe am Kreuz. Die zeigt mir, wer ich bin, was meine Selbstbezogenheit eigentlich meinem Gott antut, dem ich eigentlich alles verdanke und gleichzeitig, wie geliebt ich bin. Und dann sagt Jesus, diese Liebe, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja. Und das finde ich, ist etwas, was mir hilft, wirklich alte Leidenschaften, die negativ sind, die mich in so eine Negativspirale ziehen, die kann ich nämlich nicht einfach nur rausreißen, entsteht ein Vakuum, es funktioniert nicht. Ich muss sie mit einer neuen Leidenschaft erfüllen und dann verdrängt sie das langsam. Mhm. Und das verändert mich von innen heraus. Und das ist, glaube ich, die Kraft des Evangeliums, der guten Nachricht.
Wenn uns die guten Erfahrungen der Vergangenheit mal ein bisschen plump ausgedrückt bei der Stange halten, dass ich mir wieder sage, Gott war damals gut, er wird auch sich weiterhin um mich kümmern, er ist für mich da. Ja? Wie sieht es denn aus mit schlechten Erfahrungen? Jetzt ist es ja idealerweise so, dass wir uns im Leben zurückblicken und zumindest mit einem gewissen Abstand vielleicht bei allem sagen können, ich sehe, da hat Gott mich auch geführt. In dem Moment habe ich es nicht gemerkt, aber rückblickend kann ich sagen, er war für mich da und das war gut, wie es geschehen ist. Aber ich glaube, jeder von uns kennt, vielleicht nicht aus dem eigenen Leben, aber vielleicht von anderen dann, auch Berichte, wo Leute sagen, nein, er war nicht für mich da. Ich habe so darum gebetet, ich hätte so dringend Hilfe gebraucht. Er hat sich nicht gekümmert. Nein, stattdessen hat er mir noch dies oder jenes genommen. So diese negativen Erfahrungen. Wie geht ihr denn damit um? Denn die können ja Leidenschaftskiller sein. Mhm. Ja.
Ich glaube, das eine ist, wie gehe ich damit um, wenn ich mit sowas konfrontiert wäre? Oder wie gebe ich dem die Hoffnung, der jetzt in dieser Schleife drin steckt? Und ich glaube, es wäre ganz schwer, wenn ich sage, Gott ist trotzdem da, weil er spürt es ja nicht. Also ich denke, so eine Person muss da einfach auch dort abholen, wo sie gerade ist und da mal Verständnis zeigen für die Not, die er empfindet. Und dann einfach ja, vielleicht bei sich bleiben und von sich selbst erzählen. Und vielleicht kann er da einsteigen und dann einfach diese Perspektive wechseln. Aber wenn ich gerade in diesem Tunnelblick bin, dann dagegen zu reden, ich glaube, das ist ganz schwer, das kommt oft nicht an. Also das ist vergeben in dem Moment oder in der Emotion gerade, wenn es so stark ist.
Mhm. Ich denke, man braucht ja negative Erfahrungen nicht wegdiskutieren. Das hat ja wirklich jeder auch in seinem Leben schon erfahren, ja, dass Sachen schief gehen, dass man Fehlentscheidungen getroffen hat, dass man verletzt wird. Aber mir hilft Folgendes, wenn ich mir das so denke und so zu mir selber spreche, trotz dieser Dinge habe ich genug aus dem Wort Gottes und an Erfahrungen, dass ich trotz verschiedener Grenzerfahrungen oder trotz böser Dinge, die in meinem Leben passiert sind, dass ich trotzdem so ein großes Vertrauen in Gott habe und ihn trotzdem liebe. Mhm. Ja? Zu sagen, na, das war nicht so schlimm oder so, was dieser oder jener erlebt hat, das denke ich, das wäre nicht in Ordnung. Aber trotz dieser Dinge, weil es eben nicht nur diese Dinge gibt, sondern viele andere positive Erfahrungen und vor allem der Zuspruch aus Gottes Wort. Und dann, glaube ich, kann man mit schwierigen Situationen, die man erlebt hat, dann doch auch vernünftig umgehen, im Sinne Gottes umgehen und positiv in die Zukunft schauen, ohne Gott wegzuwerfen. Und man ist wirklich ein glücklicher Mensch, wenn man dabei andere um sich hat, Geschwister, Glaubensgeschwister, Familienangehörige, die einen dabei unterstützen, die einen ermutigen. Mhm. Ja.
Ich glaube, das hilft ungemein, wenn ich schon mal dieses Fundament habe. Also wenn das für mich eine Sicherheit ist, Gott liebt mich trotzdem, auch wenn ich komplett anders empfinde. Also ich weiß, ich habe schon mit Gott gerungen und es hat mir einfach nicht gepasst und ich war frustriert, aber es war trotzdem im Hinterkopf da, ich weiß eh, dass du es gut meinst, aber ich verstehe es gerade nicht und ich möchte es auch nicht so. Aber diese Grundsicherheit, ich glaube, das ist so ein Schatz, wenn man das hat. Und das wächst auch durch die Erfahrung und durch das, was ich schon von klein auf mitbekomme, durch mein Umfeld. Aber wenn ich das mal habe, dann ist das hilft einfach dann auch durch diese Not durch, auch wenn die da ist.
Ich denke, das ist ganz, ganz entscheidend. Ich glaube sogar, so ist zumindest mein aktueller Erkenntnisstand, dass das über Wohl oder Weh des Glaubenslebens insgesamt entscheidet. Ich muss nicht verstehen, warum es mir so geht, wie es mir geht. Aber ich muss immer dieses Grundvertrauen haben, dass es Gott gut mit mir meint, auch wenn ich ihn gerade nicht verstehe. Ich glaube, das, was darüber entscheidet, ob Menschen schwierige Prüfungen durchlaufen und es geht weiter, oder ob sie daran scheitern. Interessant ist auch, man hat festgestellt, wenn es jetzt um normale menschliche Beziehungen geht, und das kann man sicherlich auf die Beziehung zu Gott übertragen, dass eine Beziehung, in der man sich befindet, immer vom gegenwärtigen Stand aus beurteilt wird. Wir neigen dazu. Läuft die Beziehung gerade gut? Bewerten wir auch die Vergangenheit und den Blick in die Zukunft sehr rosig? Haben wir momentan gerade eine Krise? Wir haben Streit mit unserem Ehepartner vielleicht, verstehen uns wirklich gerade richtig schlecht? Dann fallen uns, wenn wir in die Vergangenheit blicken, die negativen Momente ein. Und in die Zukunft sind wir eher hoffnungslos. Ist dann der Streit wieder ausgesöhnt, die Krise ist vorbei, wandelt sich das augenblicklich. Also das hat man festgestellt, es ist einfach so, wir ticken so. Und ich glaube, bei Gott ist das auch so. Dann hat man es mit Menschen vielleicht manchmal zu tun in einer Krisensituation. Und wenn man dann fragt, das und das eine Vergangenheit oder wie siehst du die Zukunft, ist vielleicht nicht gerade der gescheiteste Moment, weil alles so düster eingetrübt ist. Mhm. Deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger in den guten Momenten, in denen wir uns freuen, einfach dankbar sind, in den Momenten zum Beispiel niederzuschreiben, was denke ich über Gott. Diese Momente wirklich auch klar festzuhalten und in den Momenten auch gute Pläne mit Gott zu schmieden. Wir sind einfach manchmal ja, falsch geprägt aus dem Moment heraus.
Ich würde beides wertvoll finden. Also in guten und auch herausfordernden Momenten es genauso aufzuschreiben. Und ich war erstaunt, muss ich ehrlich sagen, manchmal praktizieren wir gerne Bibelkritik, indem wir nur die Sachen rauslesen, die uns ganz gut tun. Ja? Und dann überspringen wir manchmal so manche Passagen, die sagen, so, ich kann damit jetzt nicht viel anfangen. Schnell weiterblättern, das ist wieder angenehmer. Ja? Und dann war ich überrascht, es gibt so viele Psalmen, die eigentlich so einen eher vorwurfsvollen Grundtenor haben in der Beziehung zu Gott. Die schmeißen Gott alles um die Ohren. Und ich war echt erstaunt, dachte mir, meine Güte, das steht in der Bibel. Also scheinbar hat Gott Interesse, dass das Leben nicht irgendwie verblümt oder idealisiert wird oder so. Und ganz ehrlich, das Leben ist halt so. Und ich war erstaunt zu sehen, da wird wirklich Gott alles vorgelegt. Und das ist genauso Gebet. Gottes Beziehung ist genauso auch, dass ich mit meiner Enttäuschung, mit meinem Ärger, mit meinem Frust zu ihm komme und nicht von ihm weggehe. Und das war für mich persönlich irgendwie, als ich, ob es jetzt Psalm 13 ist, Psalm 77 oder was auch immer, andere Psalmen, das war für mich eine ganz, ganz krasse Erkenntnis, dass ich meinen Frust nicht verschwende, sondern dass ich ihn trotzdem Gott vorlege, weil mich das in einer anderen Art und Weise dann am Ende still werden lässt. Und ich bin gerade die letzten Wochen beim Psalm 77 gewesen. Da hört man am Anfang, wie er Gott das vorwirft und schreit und du hörst es, aber du Und dann wird im Laufe des Psalms diese Stimme immer leiser und immer leiser. Und dann wechselt so das Gebet von einem Vorwurf zu einem, dann fange ich an nachzudenken, was du in vergangenen Zeiten gemacht hast. Also, und dann irgendwann kommt so der Switch und ich merke irgendwie, dass wenn ich gerade diese schwierigen Zeiten Gott auch wirklich vorwerfe, und das ist genauso Gebet, das ist genauso Gottes Beziehung, dass Gott das aushält und das hört und auch hören möchte. Mhm. Und dass daraus eine vielleicht im Nachhinein, wie du auch gerade gesagt hast, eine so ganz andere innige Festigkeit in diesem Vertrauen zu diesem Gott entsteht. Wie es dann zum Beispiel bei Psalm 13, das ist ein ganz krasser Psalm, finde ich, der, wo er dann zum Schluss sagt, ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist.
Ja, da haben wir wieder dieses Grundvertrauen auch, trotz aller Kritik vielleicht. Eine ganz wichtige Beobachtung, die du da auch nochmal nennst, dass uns Leid oder ungelöste Fragen, dass uns Ärger, Groll über Gott nicht von ihm wegtreiben soll, sondern gerade zu ihm hin. Dass unser Herz einfach ausgießen wie Wasser, wie es in Klageliedern heißt. Ja, gar nicht mehr, gar kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich glaube, wir sollten immer Gott mit Respekt begegnen. Das hat er verdient. Ich kann ihn nicht beschimpfen, aber ich kann ihm ganz offen sagen, wie es mir einfach zumute ist. Und er kann damit umgehen. Er weiß es ja eh. Und so kann uns auch mancher Hader, den wir haben, glaube ich, mit Gott nochmal inniger verbinden. Weil man auch diese Zeiten durchsteht miteinander. Lass uns in den letzten Minuten, die uns bleiben, noch zu einem weiteren Psalm gehen, wo es um Gottes Vormachtstellung in der Geschichte geht. Psalm 135. Das Problem, das Israel ja immer wieder hatte, weshalb wir dieses Auf und Ab erleben, das ist die Konkurrenz durch Götzen. Psalm 135 bezieht sich nun auch darauf. Und da würde ich gerne noch ein paar Verse mit euch lesen. Ich glaube, Joel, du bist wieder dran. Psalm 135, Verse 4 bis 6 zunächst, bitte.
Denn Jah hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Ja, ich habe erkannt, dass der Herr groß ist, unser Herr ist größer als alle Götter. Alles, woran der Herr gefallen hat, tut er im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen.
Und dann noch Verse 15 bis 18, bitte.
Die Götzen der Nationen sind aus Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Ein Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Auch ist kein Atem in ihrem Mund. Ihnen ist gleich, sie sind die, die sie machen, ein jeder, der auf sie vertraut.
Dankeschön. Vers 5 macht deutlich, dass dieser Psalmist hier irgendwann an einen Punkt gekommen ist, zu erkennen, dass es niemanden gibt wie den Gott, der alles geschaffen hat. Jahweh. Vielleicht war er der Überzeugung vorher noch nicht. Wir sehen in der Geschichte Israels, dass sie über weite Phasen der Geschichte hinweg nicht diese Überzeugung haben, die der Psalmschreiber hier ausdrückt. Sie haben vielleicht Baal mehr zugetraut, Regen und Fruchtbarkeit zu geben oder der Astarte und haben Jahweh vernachlässigt. Und dann hören wir hier in den zuletzt von dir gelesenen Versen, dass sogar diejenigen, die den Götzen dienen und die sie machen, ihnen letztlich gleich sind. Vers 18. Mich würden zwei Dinge interessieren. So als letzte Fragen für die heutige Runde. Zum einen, warum konnte der Götzendienst damals sich durchsetzen gegen den Jahweh-Kult? Was war so attraktiv an dem Götzen, dass sie den Jahweh, den Allmächtigen, darüber vergessen haben? Und als zweites würde mich interessieren, inwiefern wird man dem Götzen gleich, dem man dient? Was hat es damit auf sich? Wo zunächst zum Götzendienst. Wie kann das sein?
Ich glaube halt, dass das sehr schillernd war und sehr mit sehr viel Prunk und Tanz und Festtagsstimmung. Gleichzeitig war es auch sehr brutal und ja, da war auch ganz viel Leid. Also wenn ich da an diese Tempelprostitution und was da auch immer dabei war, Kinderopfer. Ja. Aber es hat angezogen, es war irgendwas Faszinierendes. Es war Show, glaube ich, so mehr als die Stiftshütte, das war sehr edel und sehr, ich finde, das war so getragen und dezent, so wie Gott ist. Halt, hat es nicht nötig, so irgendwie so grell zu sein.
Ja, eher sachlich, aber vernünftig. Ja?
Genau, aber das ist halt nicht das, was vielleicht die Emotionen so im Ersten anspricht.
Ja.
Und ich glaube, dass das einfach verlockend ist. Überall, wo es glitzert und blinkt, da schaut man halt hin.
Was du gerade angesprochen hast, ich sage jetzt mal Erotik, um es schöner zu formulieren, mit der Tempelprostitution oder wenn dort Kinder getötet, durchs Feuer gehen gelassen wurden. Brutalität, das sind ja Dinge, die auch heute ziehen, die Massen in den Bann ziehen, die zum Beispiel im Fernsehen gerne gesehen werden, die in Büchern gerne gelesen werden. Also Menschen sprechen auf diese Elemente an. Mhm.
Ich glaube, dass alles, selbst gute Dinge, zum Götzen werden können. Denn es gibt viele gute Dinge, aber wenn wir diesen vielen Dingen einen absoluten Wert geben, wenn ich zum Beispiel in meiner Beziehung mit meiner Frau, wenn ich diese Beziehung als das Höchste in meinem Leben, den höchsten Wert dem das gebe und es somit die Stelle von Gott einnimmt, dann wird das mein Götze. Oder Familie. Ich kann das als das allerhöchste Gut, was ich habe, und ich hänge mich dran. Und ich tue alles und ich opfer mich dem. Oder eben halt auch Karriere, Arbeit, Sex, Geld, Anerkennung, gesellschaftliche Anerkennung. Ich kann mich an alles Mögliche hängen und das gibt mir Wert. So wie auch das Wort Worship im Englischen, das heißt ja worth shaping. Ja, das ist etwas, was mir meinen Wert gibt und ich gebe ihm den Wert, damit ich es wieder zurückbekomme. Das ist Anbetung. Das heißt, alles Mögliche kann es sein, und wir Menschen verfallen, weil wir alle so individuell und kreativ sind, in alle möglichen Wege, nur um eben nicht den wahren Gott den Thron in meinem Herzen zu geben. Und ich finde, bei all diesen Dingen, auch heute, ist es letztendlich dieselbe Wurzel, nämlich diese Selbstbezogenheit. Ich bin auf dem Thron. Und solange nicht Gott diese Leere stillen kann, wird alles Mögliche, selbst Gutes, kann zu einer Art Krücke werden in meinem Leben, an die ich mich halten will, an die ich mich festklammern will. Selbst Religiosität kann das werden, bis man es mir wegnimmt, und dann zerbreche ich dran. Mhm. Dann merke ich, diese Götzen sind aus Silber, Gold und allem Möglichen. Und ich werde ihnen gleich, bis der Wahre in mein Leben kommt.
Wir müssen also festhalten, wir sind jetzt nicht einfach gefeit vor dem Götzendienst, weil bei uns heute keine Bilder mehr da rumstehen aus Silber und Gold. Weil wir keine Schmiede mehr haben, die uns so ein Bild hinstellen, das wir dann vielleicht bei uns daheim dann noch verehren und räuchern davor. Gibt es noch in weiten Teilen dieser Welt, leider. Aber wir kennen das in unserer Gesellschaft nicht. Aber das, was du ansprichst, sind Dinge, die können zu einem modernen Götzen für uns werden. Und allzu oft passiert das, allzu leicht.
Ich glaube, ganz oft wollen wir einfach beides. Wir wissen, Gott ist gut, aber das andere wäre auch ganz schön. Jetzt nicht, was so gerade so plakativ negativ ist, sondern das, was man halt einfach für sein Ego gerne macht, was auch so ein bisschen befeuert wird durch die Welt, in der wir leben. Und wir sind eben Kinder dieser Welt. Du siehst ja quasi rundherum, wenn du nicht bewusst hinschaust, siehst du ja alles, was dich lockt. Und du brauchst diesen zweiten Blick, um vielleicht über das, was Gott hier gibt, drüber zu schauen. Und wir sagen, ja, wir machen ja nicht viel von dem und wir beruhigen unser Gewissen. Und das ist das, was uns dann aber unterhöhlt, weil wir dem nicht gewachsen sind.
Und da denke ich mir so, Gott, wie du das sagst, am Ende des Tages geht es um die Frage, wer hat das letzte Wort? Ist es Gott, der sein Wort zu uns spricht und sein Wort Fleisch wird für uns? Oder habe ich das letzte Wort? Und daran entscheidet sich's.
Wie alles begann, fasst Ellen White das gut zusammen, oder sie bringt es auf den Punkt. Die Geschichte am Sinai, das Gesetz wird gegeben, und sie macht dann deutlich, dass alles Götzendienst ist, was uns wichtiger wird als die Gebote. Das heißt, es können Dinge sein, du hast etliche aufgezählt, eben Alejandro, ich greife mal eines raus, was uns alle beschäftigt, nämlich die Arbeit. Jeder von uns muss arbeiten, um irgendwie in seinem Leben voranzukommen. Und Gott hat uns ja auch zum Arbeiten geschaffen, schon im Paradies. Haben wir die erste Arbeit. Daran ist nichts an sich unmoralisch, ganz im Gegenteil. Es kann zu einem Götzen werden, wenn mir die Arbeit wichtiger wird als beispielsweise das Sabbatgebot. Mhm. Weil ich einen Gegensatz habe und ich würde meine Arbeit verlieren, wenn ich den Sabbat halte. So ein klassischer Gegensatz, mit dem wir in der Adventgemeinde immer wieder zu tun haben. Und so finde ich die Definition von ihr sehr passend. Das kann uns helfen, immer wieder auch bei allem, was so neu in unser Leben hineinkommt, zu prüfen. Ist er jetzt ein Götze für mich geworden? Die Sache an sich ist vielleicht kein schillernder Götze, aber ich mache sie dazu, weil sie mir so wichtig wird, weil ich ihr den Wert gebe, der ihr eigentlich nicht zukommen darf. Ich wünsche uns, dass wir da in unserem Leben, bei allem, was so auf uns einflutet, was immer wieder neuen Entscheidungen, Herausforderungen und Versuchungen kommt, dass wir diesen Maßstab anlegen, dass wir da vorsichtig sind, dass wir uns ganz ehrlich auch hinterfragen. Es hilft ja nichts, wenn wir Gott irgendwie was vormachen wollen. Er kennt unser Herz. Wenn wir uns was vormachen, das macht ja gar keinen Sinn. Dass wir uns immer wieder ganz ehrlich fragen, hat Gott wirklich die erste Stelle in meinem Leben? Ja. Mit allem, was mit ihm zu tun hat, dazu gehören seine Gebote, dazu gehören seine Pläne für mein Leben. Da gehört es dazu, Entscheidungen so zu treffen, wie er mir gezeigt hat, dass er mich gerne führen möchte, und so weiter. Ich wünsche uns, dass wir da nie auf Abwege geraten. Ich danke euch für die Mitarbeit, für die interessanten Gedanken. Und liebe Zuschauer, wenn euch noch Gedanken kommen, gerade zu diesem Thema, was wir zuletzt hatten, was den Götzendienst angeht, vielleicht haben wir das eine oder andere jetzt nicht erwähnt, was noch wichtig wäre. Vielleicht wollt ihr es einfach hineinschreiben in die Kommentarzeile oder wenn es Fragen gibt, dürftet ihr da auch gerne hineinschreiben. Zum Abschluss wollen wir miteinander beten. Alejandro, darf ich dich bitten? Mhm.
Unser lieber Vater, danke für deine Güte und für deine Gnade. Danke für deine Geduld und dieses lange Ausharren und Warten auf uns zeigt uns umso mehr, wie sehr du uns liebst. Es heißt, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Und deshalb kommen wir zu dir, denn du kennst uns. Du weißt, wie wir es meinen und was uns am Herzen liegt. Du kennst auch unser Ringen und du weißt, in welchen Momenten und Phasen wir manchmal eher frustriert sind, enttäuscht, vielleicht auch die eine oder andere Anschuldigung an dich richten. Und doch merken wir, wir kommen zu dir, weil du gut bist, weil du es gezeigt hast in der Geschichte und weil wir dir vertrauen können. Jesus, du sagtest einmal, wohin wollt ihr gehen? Wollt ihr mich auch verlassen? Und deine Jünger sagten, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und auf diese Worte wollen wir uns verlassen. Auf dich, Jesus Christus. Und dafür wollen wir dir danken. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!